Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Alhambra-Gesellschaft ist ein muslimischer Verein. Politische Bildungsarbeit ist ein Ziel. Die Alhambra-Gesellschaft ist Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, die im Übrigen Ende des Monats wieder zusammenkommt. Erin Güvercin ist einer der Alhambra-Gründer. Er ist freier Journalist. Er versteht sich als moderat-konservativ oder liberal-konservativ und ist uns nun live zugeschaltet aus unserem Berliner Funkhaus. Guten Morgen, Herr Güvercin.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Güvercin, Sie haben eben zugehört und auch wenn Sie womöglich als männlicher bekennender Muslim noch nie vom christlichen Weltgebetstag der Frauen gehört haben, kommt Ihnen das Ringen dort womöglich bekannt vor, wenn Sie auf muslimische Gemeinschaften in Deutschland schauen?
Ja, in der Tat, das war mir noch nicht bekannt, aber die Auseinandersetzung mit dieser komplexen Lage momentan, das ist natürlich für Religionsgemeinschaften eine Herausforderung und das ist sehr spannend zu verfolgen jetzt, was da stattfindet, aber Ähnliches beobachte ich auch in den muslimischen Gemeinden, die natürlich auch versuchen, Friedensgebete zu organisieren. Das passiert ja auch auf lokaler Ebene, auf Stadtebene, in verschiedenen Städten in Deutschland. Aber in der momentanen Situation sind natürlich reine Friedensgebete ohne eine klare Positionierung gegenüber dem Terror der Hamas, glaube ich, auch wenig glaubwürdig. Also für Frieden zu beten, das finde ich sehr wichtig. Das gibt den Menschen, den gläubigen Menschen auch Kraft, aber den politischen Kontext kann man in dieser momentanen Lage nicht komplett ausblenden.
Also Sie meinen, man müsste sich dann eben auch als Muslim, als Christ oder als Jude klar positionieren?
Ja, zumindest als Religionsgemeinschaft, also von dem einzelnen Gläubigen eine Positionierung zu erwarten, ist jetzt vielleicht nicht so wichtig oder nicht so zentral, aber von Religionsgemeinschaften, von Gemeindeführern, von religiösen Autoritäten wie Imamen muss man erwarten können, dass sie sich dazu positionieren. Wenn ihnen der Friede so wichtig ist, dann müsste es ja auch kein Problem sein, die Hamas als das zu bezeichnen, was sie ist, nämlich eine Terrororganisation.
Im Deutschlandfunk insgesamt werden alle möglichen Positionen abgebildet mit Blick auf den Nahen Osten, auch in dieser Sendung. Sehr unterschiedliche Stimmen, jüdische, evangelische, katholische, muslimische, religiöse Stimmen. Das ist immer sehr dünnes Eis. Der 7. Oktober, so viel ist klar, hat vieles verändert. Bezeichnen wir das mal als Zivilisationsbruch. Inwieweit tangiert er Sie in Ihrem religiösen Leben?
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als junger Student habe ich 9/11, die Terroranschläge 2001 mitbekommen und was das für Auswirkungen auf gesellschaftliche, mediale Diskurse rund um Islam und Muslime hatte. Und wenn ich jetzt die Zäsur vom 7. Oktober mir anschaue, dann ist mein erster Eindruck, dass es jetzt momentan sogar ein tieferer Einschnitt ist als 9/11. Das ist mein Gefühl, weil ich bekomme über jüdische Freundinnen und Freunde mit, wie sich die Sicherheitslage von Jüdinnen und Juden hier in Deutschland, die ja auch davor, vor dem 7. Oktober nicht gerade gut war, sich massiv verschlechtert hat. Und ich glaube, die gesellschaftlichen Diskurse und Dynamiken heute sind nochmal eine ganz andere als 2001. Von daher ist dieser schreckliche Terrorangriff vom 7. Oktober auch für uns Muslime in Deutschland eine Zäsur und das erfordert, glaube ich, auch von uns als muslimische Community in Deutschland Haltung zu zeigen.
Sie sprechen das auch an als Zäsur für Muslime. Welche Folgen oder welche Konsequenzen müsste das haben? Sie sagen Haltung zeigen. In welche Richtung?
Ich glaube, wir müssen ganz offen über das Problem sprechen, worüber wir in den vergangenen Jahren nie wirklich offen und klar in der Lage waren, offen und klar darüber zu sprechen. Und das ist der muslimische Antisemitismus. Man muss es auch so beim Namen nennen. Das ist ein Problem, was nicht erst seit dem 7. Oktober in den muslimischen Milieus vorhanden ist, sondern das war immer da und immer, wenn es im Nahen Osten zu Eskalation kommt, kommt das wieder zum Vorschein. Aber wir als deutsche Muslime müssen uns mit diesem Problem auseinandersetzen. Und es kann nicht sein, dass es einen medialen Aufschrei gibt, dass es politische Kritik gibt, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland das Thema immer wieder thematisieren, aber nicht wir als Muslime. Eigentlich müssten wir als deutsche Muslime, in allererster Linie wir als deutsche Muslime, dieses Thema wirklich ernsthaft auch angehen und dagegen auch etwas unternehmen. Und wenn ich mir anschaue, nach dem 7. Oktober, welche Reaktionen es von muslimischen Verbandsfunktionären gab, die ja für sich als Religionsgemeinschaft bezeichnen. Meiner Meinung nach sind sie keine Religionsgemeinschaften, aber das ist zumindest ihr Selbstanspruch. An den muss man sie ja messen und sie haben ihre gesellschaftliche Verantwortung als vermeintliche Religionsgemeinschaften nicht erfüllt. Sie haben auf voller Linie versagt und waren nicht in der Lage, die Hamas als das zu bezeichnen, was sie ist, nämlich eine Terrororganisation. Sie hatten eine Ja-Aber-Rhetorik. Sie haben von beiden Seiten gesprochen und das war für mich als gläubigen deutschen Muslim eine sehr große Enttäuschung und das hat mich sehr wütend gemacht.
Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass es immer wieder auch Einzelstimmen gab, muslimische Einzelstimmen, die darauf hingewiesen haben, Ahmad Mansur oder Abdelhakim Uri, die dann denunziert wurden oder gar Personenschutz brauchen. Sie haben sich auch in die Richtung geäußert. Diese Stimmen kamen auch immer hier bei Tag für Tag zu Wort, aber diejenigen wie Mansur oder Uri, die auch viel kritisiert haben, die hätten jetzt womöglich ein Wort der Entschuldigung von denen verdient, die sie immer denunziert haben.
Ich meine, jeder, der sich öffentlich äußert, und das gilt auch für mich, der muss mit Kritik umgehen können. Und jede, auch meine Stimme oder Herrn Mansur, wer auch immer, die sind ja schon in der Lage, mit einem kritischen Diskurs auch umzugehen oder mit kritischen Reaktionen. Aber dass die Reaktionen der Verbände waren ja eher meistens entweder ignorieren oder eben, wie sie sagen, halt denunzieren oder kritische muslimische Stimmen als Handlanger oder als Selbstdarsteller abzustempeln. Ja, das war leider lange Jahre der Fall, aber eine Entschuldigung wird es aus dieser Richtung nicht geben. Da muss man leider realistisch bleiben.
In Welt-TV haben Sie am Ende eines hochgradig spannenden Interviews gesagt, es brauche eine Zeitenwende in der deutschen Religionspolitik. Daran möchte ich jetzt anknüpfen. Wenn es eine Zeitenwende braucht, ist ja was schiefgelaufen, muss etwas korrigiert werden. Sie haben schon einiges angesprochen, aber was läuft schief, was vielleicht immer schon da war, aber seit dem 7. Oktober nochmal offenbarer geworden ist?
Ich glaube, das, was offenbarer geworden ist, ist, dass die Illusion der politischen Verantwortlichen, und das ist auch parteiübergreifend der Fall, das ist jetzt nicht eine spezielle Partei, sondern das war auch in der Großen Koalition so, in den Regierungen davor. Es gab immer die Hoffnung der Bundespolitik, dass man mit der Strategie Wandel durch Nähe die muslimischen Verbände an den Punkt bringen kann, dass sie wirklich zu Religionsgemeinschaften sich weiterentwickeln. Diese Strategie ist spätestens nach dem 7. Oktober gescheitert. Die war schon davor gescheitert, aber jetzt müsste es eigentlich jedem politischen Verantwortlichen klar sein, dass diese Strategie Wandel durch Nähe, dass man, indem man mit Strukturen wie DITIB und dem sogenannten Zentralrat der Muslime und anderen Verbänden, dass man dadurch so eine gewisse Nähebeziehung, Anbahnung von Staatsverträgen auf Länderebene und so weiter, sie zu einem Wandel, zu einem Reform der Strukturen bringen könnte, die ist gescheitert. Und die Bundespolitik und auch die Bundesländer müssen, glaube ich, sie haben keine Wahl, sie müssten eigentlich jetzt diese bisherige Umgang mit den muslimischen Verbänden kritisch aufarbeiten. Und in dem Kontext fordere ich als gläubiger deutscher Muslim, als deutscher Staatsbürger von meiner Bundesregierung, dass wir eine religionspolitische Zeitenwende brauchen. Die Verbände sind natürlich da, die Verbände werden auch weiter existieren. Sie haben hunderte Gemeinden, sie sollen natürlich auch am Tisch sitzen im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz, aber es kann nicht sein, dass die Bundespolitik bei Grundsatzfragen, was das muslimische Leben betrifft, nur fokussiert ist auf die muslimischen Verbände. Und wenn wir zum Beispiel DITIB als konkreten Fall uns nehmen, DITIB ist der größte muslimische Verband mit über 900 Gemeinden. Und dieser Verband ist personell, strukturell und finanziell abhängig von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Und seit dem 7. Oktober haben wir ja hautnah erlebt, wie der Chef der türkischen Religionsbehörde, Diyanet, Ali Erbaş, aus Ankara die übelste antisemitische Hetze und Israel-Hass betrieben hat. In seinen Predigten, in seinen Reden, in seinen Vorträgen. Und diese Ali Erbaş ist die religiöse Autorität der deutschen DİTİB. Und meine Forderung an die deutsche Politik ist, die DİTİB damit zu konfrontieren, dass sie sich zu dieser antisemitischen Hetze ihres religiösen Oberhaupts, der gleichzeitig auch der Dienstherr der DİTİB-Imame ist, sie müssen die DİTİB dazu bringen, sich von dieser antisemitischen Hetze ihrer religiösen Autorität in Ankara zu distanzieren. Wenn die DİTİB wirklich eine Religionsgemeinschaft in Deutschland sein will, dann muss sie sich, und daran führt kein Weg vorbei, personell, strukturell und finanziell vom türkischen Staat lösen.
Säkular linke Männer wie der Weltjournalist Deniz Yücel gehen ja womöglich sogar noch weiter. Er hat gefordert, den Imamen aus der Türkei den Aufenthaltsstatus zu entziehen. Würde damit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet oder unterstützen Sie auch diese Forderung?
Zumindest, weil diese die Absendung von Imamen aus der Türkei durch die türkische Religionsbehörde Diyanet findet ja ständig statt. Zumindest müsste die Bundesregierung keine neuen Visa erteilen und damit ein klares Zeichen setzen. Entweder, weil das Problem ist, die DİTİB verfolgt ja die Diskussion auch, die DİTİB-Funktionäre und auch die Diyanet in Ankara. Und sie sehen ja, dass es zwar Debatten gibt, immer mal wieder rund um DİTİB und überhaupt muslimische Verbände in Deutschland. Aber es gibt keinerlei Konsequenzen. Wir hatten 2016 einen Spionageskandal. Wir hatten etliche antisemitische Vorfälle in Gemeinden bei Imamen. Wir haben jetzt diese Vorfälle und diese mangelnde Distanzierung seit dem 7. Oktober. Also es sind ja keine Einzelfälle. Das ist ein strukturelles Problem. Aber ich sehe auf Seiten der Bundespolitik nicht den politischen Willen, das muslimische Leben in Deutschland zu gestalten. Und es kann nicht sein. Und damit habe ich als deutscher Staatsbürger und als deutscher Muslim ein sehr großes Problem, dass das muslimische Leben hier bei uns in Deutschland nicht von deutschen Muslimen oder meiner Bundesregierung geprägt wird, sondern von der türkischen Regierung und ihrer Religionsbehörde. Und das können wir als Deutschlands, als deutsche Gesellschaft nicht hinnehmen. Und da es ist ein Mangel an Mut, ein Mangel an politischem Willen, ich weiß es nicht, aber das kann so nicht weitergehen und wir müssen da klare Forderungen richtigen. Unserer Politik auch stellen.
Aber das ist ja interessant, dass es immer mal wieder türkischstämmige Menschen sind, die den Finger in die Wunde legen und die Unterstützung geht ja bis in die Bundesregierung hinein. Also gestern hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir im Bundestag kritisiert, dass sich einige muslimische Verbände zwar auf Deutsch vom Antisemitismus distanzierten, aber auf Türkisch oder Arabisch das Gegenteil vertreten. Ich kann das nicht überprüfen. Sie schon. Stimmt das so?
Es stimmt und es ist traurig, dass ein Bundeslandwirtschaftsminister das sagen muss. Eigentlich gehört das zum Ressort des Bundesinnenministeriums oder sogar Kanzler Scholz. Ich bin gespannt. Nächste Woche wird ja ein Besuch von dem türkischen Präsidenten Erdogan erwartet. Und mein Wunsch wäre, dass unser Bundeskanzler Herr Scholz bei der gemeinsamen Pressekonferenz auch diese Punkte anspricht. Ob das passieren wird, werden wir nächste Woche sehen.
Aber ausladen würden Sie den türkischen Präsidenten, so ist es richtig, nicht?
Ich glaube, wir müssen uns einfach eingestehen, es gibt große Abhängigkeiten, gegenseitige Abhängigkeiten. Und gerade in der Migrationsfrage haben wir uns nun mal als Deutschland in eine Position manövriert, wo wir auf Erdogan angewiesen sind. Das ist die traurige Realität. Ich vergleiche das manchmal auch so ein bisschen mit Russland und die Abhängigkeit von Putin. Man war mal lange blind vor dieser Realität, bis man ja böse aufgewacht ist nach dem Angriffskrieg. Dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und eine ähnliche Tendenz sehe ich auch hier. Eine Ausladung wäre momentan, in der momentanen Lage, glaube ich, würde das eine diplomatische Krise auslösen, was auch uns nicht weiterbringt. Aber wenn es schon da ist, dann muss man auf der gemeinsamen Pressekonferenz diese Themen ansprechen. Da bin ich sehr gespannt.
Um nochmal zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückzukehren. Sie selbst hatten eine Einladung zur zentralen Gedenkfeier gestern anlässlich des 85. Jahrestags der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Es ist viel berichtet worden darüber, die Rede des Bundeskanzlers kommentiert worden. Was war für Sie persönlich das, was bei diesem Synagogenbesuch hängen geblieben ist, was Sie berührt hat und bis jetzt und vielleicht weiter beschäftigen wird?
Ja, die Gespräche im Vorfeld und im Nachhinein drumherum. Also jeder ist immer noch schockiert vom 7. Oktober und natürlich waren die antisemitischen Demonstrationen, die wir auch auf deutschen Straßen seitdem halt auch beobachten, auch die ansteigenden antisemitischen Straftaten. Heute gab es eine Meldung, dass allein in Berlin über 1100 antisemitische Straftaten seit dem 7. Oktober registriert wurden. Also das war ein Thema und aber ich habe auch sehr viel Dankbarkeit von der jüdischen Community als Reaktion bekommen, dass ich seit dem 7. Oktober mich auch offen positioniert habe und dafür halt auch Drohungen bekommen habe und Beleidigungen über die sozialen Medien, was ein Ausmaß erreicht hat, was es wirklich sehr extrem ist. Und da habe ich eine sehr starke Solidarität auch aus der jüdischen Community als Reaktion bekommen. Und das fand ich sehr berührend und emotional.
Erin Güvercin vom Verein Alhambra-Gesellschaft, freier Journalist und Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Danke für Ihre offenen Worte und für Ihren Besuch live im Studio. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Mein.